Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night.
Welcome back to the podcast Smelly Cats.
Bei Anni und Sophie.
Genau, wir sind wieder da in einer neuen Woche mit einer neuen Folge von unserem Podcast und wir besprechen hier die Serie Friends Folge für Folge und sind schon in Staffel 3.
Genau, und dort schon bei Folge 12 auch. Die trägt den wunderschönen Namen The One with All the Jealousy. Also, es wird eifersüchtig, diese Folge.
Und es wird akkurat, nämlich die deutsche Übersetzung ist lästige Eifersucht.
Ja.
Akkurat.
Also, ich habe schon festgestellt, wenn die deutsche der englischen Übersetzung eigentlich gleicht, dann gibt es nicht noch so ein anderes Nebenthema, glaube ich.
Zumindest kein relevantes.
Genau, weil sonst werden die immer direkt schon durch die Überschriften deutlich. Aber wenn es halt das Gleiche ist, dann gibt es anscheinend nicht noch was Zweites. Und das merkt man auch wirklich hier in der Folge. Also die Eifersucht ist sehr zentral.
Ja, wie ich übrigens deutsche ProduzentInnen bzw. ÜbersetzerInnen dieser Serie betiteln würde. Spoiler.
Ja, wirklich.
Ja, weil sie es jedes Mal hinbekommen, sonst das gespoilert wird. Dieses Mal gab es keine Chance. Haha, ausgetrickst.
Genau, bevor wir dann uns dieser Folge jetzt aber widmen, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz gucken, was letzte Folge passiert ist, um wieder so, ja, zurück in die Friends-Mood zu kommen.
Ich fange bei Phoebe an. Und zwar hatte sie eine nette Erfahrung mit dem lauten Mann, der über Monica und Rachel wohnt. Allerdings nur relativ kurz, denn diese hatte noch weitere nette Erfahrungen, die leider durch die sehr dünnen Wände auch schnell offensichtlich wurden.
Ja, das war sehr belastend für Phoebe. Ebenso belastend war aber auch die Situation für Rachel, die ja eigentlich in dieser Folge ihren neuen Job begonnen hat und deswegen eigentlich super happy gelaunt hätte sein müssen. Das war jedoch nicht der Fall, weil sich der Job nicht sehr viel von dem vorherigen Job unterschied. Sie musste auch viel Kaffee kochen und so weiter.
Aber auch Kleiderbügel sortieren.
Ja, das war dann nochmal so eine extra coole Aufgabe. Ja, dementsprechend hat sie sich etwas über ihren Job ausgelassen bei der Arbeit von Monica und dort hat sie ein gewisser Mark gehört und ihr einen Job vermittelt. Und jetzt arbeiten die tatsächlich zusammen, denn sie hat den Job am Ende der Folge auch bekommen.
Genau, und das ist jetzt bei Bloomingdale's. Und als letztes, was auch eigentlich mit am zentralsten war, war eigentlich Chandlers Dilemma in dieser Folge. Denn er hat sich sehr doll betrunken auf Joeys Geburtstag, weil er immer noch Janice nachtrauert bzw. sie vergessen wollte und hat dann in diesem betrunkenen Zustand eine von Joeys Schwestern geküsst, konnte sich aber leider nicht mehr daran erinnern, welche der 7 Schwestern es nun war. Und wir haben den ersten kleinen Ministreit zwischen Chandler und Joey mitbekommen, der daraus entstanden ist.
Zum Glück hat sich das auch diese Folge wieder geklärt. Das war nicht schön.
Nein.
Kommen wir zum Zitat. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, diese Folge.
Ja, mein Zitat ist, eine Stripperin auf einer Junggesellenparty, das alte Klischee. Wieso habt ihr nicht einen Zauberer engagiert?
Das sagt Phoebe.
Also falls ich mal irgendwann eine Junggesellinnenparty mache, möchte ich einen Zauberer haben. Am besten einen, der Ballontiere machen kann.
Also kein Zauberer, der dann Stripperinnen herzaubert.
Nee, okay. Nee, lieber nicht.
Okay.
Vielleicht Stripper oder ein strippender Zauberer.
Wow.
Aber der soll keine Ballontiere aus Kondom machen. Das soll nicht Luftballons sein.
Oh mein Gott, nein. Ich glaube, bevor das hier in eine falsche Richtung geht, stelle ich lieber schnell mein Zitat vor. Und zwar, also das waren einfach die paar Schritte und dann Flatterhändchen, oder?
Das sagt Joey.
Ja.
Wir sehen nämlich seine Tanzskills in dieser Folge, die wunderschön sind übrigens.
Wunderschön, ja. Also er ist der geborene Tänzer. Seid gespannt.
Genau, bevor wir aber Joey beobachten dürfen beim Tanzen, sind wir als allererstes in Monicas Apartment und es beginnt auch quasi damit, dass sie ihren neuen Job jetzt bald antreten möchte. Allerdings sucht sie noch das passende Outfit. Deswegen kommt sie mit einem Handtuch ins Wohnzimmer und fragt als erstes aber danach, ob sie diese Schuhe tragen kann.
Chandler und Ross sind halt anwesend, frühstücken gerade. Chandler weist sie darauf hin, dass wirklich niemand auf die Schuhe achtet, wenn sie eben dieses Handtuchwickelkleid trägt. ja, Rachel kann jetzt gerade diese sarkastischen Bemerkungen nicht aushalten und bittet deswegen Ross zu erklären, was los ist. Und Ross erinnert Chandler daraufhin daran, dass Rachel ja heute ihren ersten Tag bei ihrem neuen Job hat und deswegen nicht geärgert werden möchte, woraufhin Chandler dann sagt, ja gut, dann ärgere ich sie halt morgen erst wieder.
Außerdem fragt er Ross noch, was dieser Freitag macht, denn da ist die Junggesellenparty bei seinem Cousin, der Botaniker ist. Botaniker ist übrigens auch ein Biologe, der sich vor allen Dingen mit Pflanzen befasst. Finde ich irgendwie den langweiligsten Bereich der Biologie, muss ich sagen.
Ja, schon.
Und ganz ähnlich sieht es Ross auch, denn er ist der Meinung, Botaniker sind Freaks. Das Paradoxe daran ist nur, er trägt parallel eine Dino-Krawatte, weil er sich ja mit Dinosauriern auseinandersetzt. Und Chandler weist ihn auch darauf hin. Und Ross macht daraufhin erstmal nur Dino-Geräusche, weil er gar nicht verstanden hat, dass Chandler das Ganze auch sehr paradox findet.
Und das ist wirklich etwas unangenehm. Zum Glück kommt Phoebe hier jetzt herein und unterbricht die Situation etwas. Und sie zieht wirklich alle Blicke auf sich, denn sie hat eine riesige Auswahl an Handtaschen dabei für Rachel, damit diese auch die passende Handtasche eben zu ihrem Outfit sich aussuchen kann. Und das sind teilweise aber auch wirklich sehr außergewöhnliche Exemplare, würde ich sagen. Also Rachel kommt dann direkt auch aus ihrem Zimmer, als sie eben Phoebe hört und guckt sich direkt die ersten paar Handtaschen an. Und da ist zum Beispiel eine dabei, die glitzert und ist mit kleinen Schildkröten beklebt.
Ja, fand ich auch etwas merkwürdig. Aber bei dem Wort Schildkröten, die Rachel übrigens sehr gruselig findet und sie deswegen nicht diese Handtasche nehmen möchte, muss ich natürlich mal nachschauen. Und ich habe zwei sehr coole Fakten gefunden. Nämlich als erstes, das Geschlecht der Schildkröten wird erst durch die Bruttemperatur bestimmt. Also die Eier sind quasi geschlechtsneutral oder Zwitter und können beides werden. Und bei kühleren Temperaturen werden es eher Männchen und bei wärmeren eher Weibchen.
Aha.
Das fand ich ziemlich cool. Und die größte Schildkröte ist die Landschildkröte. Sie ist 2,5 Meter lang und wiegt ungefähr 900 Kilo.
Leicht.
Ja. Man könnte sie vielleicht auch im Garten haben, wie so ein Sitzhocker oder so. Keine Ahnung.
Immer noch ein schwerer Sitzhocker. Ja.
Genau, Rachel entscheidet sich jetzt aber nicht für die mit den Schildkröten, sondern für die Handtasche, die aussieht wie ein Koffer.
Ja, tatsächlich finde ich das hier im Englischen ein bisschen besser gelöst, denn dort fragt sie einfach danach, ob es eine Lunchbox ist und Phoebe sagt dann, nee, das ist eine Tasche, genau wie die anderen. Und dann kommt es nicht zu irgendwelchen Bezeichnungen von Picknick und Koffern. Ah, okay. Weil die Größe halt auch dafür gar nicht angemessen ist. Ja, während Rachel hier ihre Handtaschen auswählt, bemerkt man auf jeden Fall, dass sie sehr nervös ist. Und Ross versucht sie jetzt so ein bisschen zu beruhigen und bietet ihr dann auch an, sie heute Mittag zum Essen einzuladen. Und Rachel freut sich auch zunächst über diese Einladung, lehnt sie aber dankend ab, weil sie eigentlich schon verabredet ist mit Mark. Und zwar auch mit dem Mark, der ihr ja damals diesen Job vermittelt hatte und auf den Ross ja schon letzte Folge so eifersüchtig war.
Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ross ist davon auch sehr enttäuscht. Rachel geht erstmal zurück in ihr Zimmer und Chandler fragt dann nochmal nach dem Junggesellenabschied. Ross ist allerdings nur eingeladen, weil er oder der Cousin keine weiteren Freunde hat. Und er ist auch der Meinung, dass Chandlers Cousin nur heiratet, um eine Stripperin zu sehen. Und dann kommt eben das Zitat, was ich gerade mitgebracht habe, dass Stripperinnen ja ein Klischee sind und warum sie keinen Zauberer eingeladen hätten. Und dein Einwand, nämlich, dass der Zauberer dann Stripperin herzaubern könnte, erwidert dann Chandler darauf hin, weil er wohl auch begeistert ist, dass man auf einem Junggesellenabschied Stripperinnen sehen kann.
Ja, diese Begeisterung kriegen wir tatsächlich in einer anderen Szene auch nochmal mit, aber nicht in der nächsten, denn hiernach kommt jetzt zunächst das Intro und dann sind wir bei Joey im Apartment, wo Ross und Chandler jetzt aus der vorherigen Situation einfach rübergelaufen kommen. Joey wartet dort bereits, beziehungsweise ist gerade am Telefonieren, deswegen auch nicht mit drüben war. Ja, und Ross riecht sich jetzt auf jeden Fall darüber auf, dass Rachel mit diesem Mark halt essen gehen möchte. Und wir bekommen ihr hier jetzt ja weiter noch seine Eifersucht mit. Er riecht sich zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch nochmal über die Umarmung aus der letzten Folge auf. Und auch darüber, dass er ja auch so gut aussehen würde. Das wäre ja total fies.
Und das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Chandlers Rat daraufhin ist erstmal nur, dass Ross seine Gefühle verstecken sollte. Das also nicht so zeigen sollte, weil das natürlich auch die Beziehung zu Rachel belasten könnte. In diesem Dialog werden sie aber jetzt unterbrochen. Und zwar von Joey, der sich extrem freut, da er für ein Musical vorsingen darf. Und es ist das Musical Eine Geschichte in zwei Städten, beziehungsweise im Originaltitel lautet das Ganze A Tale of Two Cities. Und es ist ein historischer Roman von Charles Dickens, der 1859 erschienen ist. Und es ist auch einer der berühmtesten Werke. Der Roman handelt von der Französischen Revolution und zwar in Paris und London und wurde 2008 tatsächlich auch am Broadway aufgeführt, also vorher noch nicht. Zu der Zeit, in der jetzt Friends spielt, gab es das noch nicht als Theaterstück, aber später eben schon. Joey soll jetzt vorsingen für eine Rolle in diesem Musical und er schlägt zwei potenzielle Lieder vor, und zwar einmal New York, New York oder I Left My Heart in San Francisco. Und New York, New York ist ein Titelsong eines Films mit Robert De Niro aus dem Jahre 1977. Es ist tatsächlich so, dass es so quasi die Hymne von New York geworden ist. Also wirklich ein Lied, was eigentlich jeder kennt, und es wurde auch immer wieder auf Konzerten gespielt von Frank Sinatra. Und I Left My Heart in San Francisco ist auch ein relativ berühmter Song, der 1953 erschienen ist von George Cory. Und auch hier ist es so, dass eigentlich jeder diesen Song kennt, die aber ja beide nicht zu der eigentlichen Musical-Darstellung von Charles Dickens gehören.
Ja, und genau darauf macht Ross ihn jetzt eben auch aufmerksam, also dass eben diese beiden Städte schon in dem Musical von Charles Dickens festgelegt sind, beziehungsweise war es ja zu dem Zeitpunkt noch ein Buch, also in dem Buch von Charles Dickens festgelegt wurden, und nicht Joey sich einfach da zwei, ja, Musiklieder mit Städtenamen aussuchen kann. Das läuft halt so nicht. Das Problem ist jedoch, dass Joey jetzt hier ein bisschen auf dem Schlauch steht, denn er kann den Namen Dickens nicht zuordnen. Also er weiß nicht, dass diese Geschichte, für die er versucht, eine Rolle zu bekommen, eben ein sehr berühmtes Stück von eben diesem Autor ist. Chandler hat daraufhin den Rat, dass Joey mal den Digest lesen sollte. Und das ist tatsächlich eine Zeitschrift, in der Artikel, Bücher oder andere Schriftstücke in mehreren Sprachen in Kurzform veröffentlicht wurden.
Voll cool eigentlich, so ein bisschen wie Blink heutzutage.
Ja, genau.
Die App kennt, ja.
Ja, also die so kleine Zusammenfassungen einfach bereitstellen. Joey kennt das aber nicht. Im Englischen wird tatsächlich auf eine andere Zeitschrift hingewiesen, und zwar Cliff Notes. Das ist aber im Endeffekt das Gleiche. Also dort werden auch Zusammenfassungen von literarischen Werken veröffentlicht. Und auch hier wieder mal sehen wir, dass Joey eben sehr unwissend ist. Und es ist ihm aber jetzt unangenehm, vor Chandler zuzugeben. Deswegen sagt er einfach so, ah ja, werde ich tun. Und zeigt aber Ross, indem er nochmal nachfragt bei ihm, dass er eigentlich keine Ahnung hat, worüber in den letzten Minuten gesprochen wurde.
Ja, einmal ganz kurz noch eine Sache, die mir jetzt gerade beim Erzählen aufgefallen ist. Und zwar habe ich diese Folge ohne Ton geguckt und mit Untertitel, weil ich beim Sport war und Cardio gemacht habe und leider meine Kopfhörer vergessen hatte. Und mir ist gerade aufgefallen, dass scheinbar der Untertitel von der deutschen Synchronisation abweicht. Denn im Untertitel steht auch Cliff Notes als Zeitung.
Okay.
Ja, krass. Okay, gut, dann einfach mal zur nächsten Szene. Das war jetzt nur ein random Fact am Rande.
Wir haben dich enttarnt.
Ja. Das ist mir gerade nur aufgefallen. Ich so dachte, hä, die andere Zeitschrift habe ich noch nie gehört, aber ich habe das ja auf Deutsch gesehen, also
ja.
Komisch. Naja, genau, wir sind als nächstes jetzt bei Rachel im Büro und dort ist auch natürlich Mark anwesend. Und dieser erklärt ihr gerade etwas am PC, weil sie eine Frage hatte. Und dann fällt dir aber noch eine weitere Frage ein, nämlich wie hoch denn der Mitarbeiterrabatt wäre? Wichtigste Frage des Tages.
Auf jeden Fall. Also es sind übrigens 20%. Das findet Rachel außerordentlich. Und sie sagt auch direkt, dass sie ihren Job liebt. Obwohl es ja, keine Ahnung, die 20 Minuten ihres ersten Tages sind. Aber gut, es klingelt danach schon direkt das Telefon und Rachel ist so ein bisschen aufgeregt, denn immerhin ist das ja jetzt ihr erster Anruf. Und Mark macht sich jetzt halt einen Spaß und geht so ein bisschen für sie dran, also so als wäre er vielleicht, weiß ich nicht, ihr Sekretär oder so ähnlich. Also es soll halt einfach ein Spaß sein und er sagt dann auch, Apparat Rachel Green, wer ist da? Und natürlich, wie hätte es anders sein können, ist Ross am anderen Ende. Und wir sehen hier tatsächlich auch Ross, während er spricht. Er ist nämlich selbst am Arbeitsplatz.
Ja, also, was ich auch schon unangenehm finde.
Ja, sehr. Und dieser Arbeitsplatz ist auch unangenehm. Also warum er sich über diesen Botaniker lustig gemacht hat, ist für mich weiterhin fragwürdig. Denn sein gesamter Arbeitsplatz, sein Schreibtisch und auch die restlichen Räumlichkeiten sind geschmückt mit Dinos. Mit kleinen Dinos, großen Dinos, Plüschdinos. Sehr viel Dino.
Ja, man wollte ganz, ganz klar zeigen, dass Ross sich mit Dinos beschäftigt beim Set-Design.
Ja, okay. Verstanden.
Genau. Und Ross ist jetzt etwas irritiert, warum denn Mark an Rachels Telefon geht und fragt dann, oder auf die Nachfrage hin von Mark, wer denn dran ist, sagt Ross nur, dass es Ross ist, und dann fragt Mark, von wo Ross ist, weil er ja wahrscheinlich denkt, das ist irgendein Kunde, der was kaufen möchte. Und Ross antwortet nur, ja, Ross von Ross und Rachel.
Oh, das ist so unangenehm, ich kann nicht mehr. Wirklich.
Ja, um einfach klarzustellen, dass er der Freund von Rachel ist, und das ist schon, das finde ich schon too much. Und wir kriegen ja in der restlichen Folge mit, das wird's nicht bleiben.
Nein, das ist eigentlich das geringste Übel, was hier passiert. Aber gut, Mark entschuldigt sich dann auch, gibt sofort den Hörer weiter. Und dann reden oder begrüßen sich Rachel und Ross kurz. Und natürlich lenkt Ross dann direkt auch wieder in diese Richtung und fragt halt auch direkt, warum Mark denn ans Telefon geht. Und Rachel erklärt, dass er eben so bei ihr rumhängt. Mhm. Und das findet Ross auch wieder alles andere als cool und fragt dann, warum er nicht einfach sich zu seinem eigenen Büroschreibtisch bewegen könnte. Und das Problem ist, was Rachel anscheinend noch nicht mitgeteilt hatte, dass Mark Schreibtisch sich gegenüber von ihrem befindet. Also die beiden sind in einem Büro mit gegenüberliegenden Schreibtischen.
Ja, genau, denn sie sind beide Joannas Assistenten, und das versucht sie jetzt auch zu erklären, aber sie ist ein bisschen abgelenkt am Telefon, denn sie kramt in irgendwelchen Unterlagen, die auch noch auf dem Tisch liegen, hat dabei das Telefon so zwischen Schulter und Ohr geklemmt und kommt dann mit dem Ellbogen auf irgendeine Taste. Ja, und natürlich bestellt sie aus Versehen etwas, und zwar 300 BHs.
Ja.
Unangenehm.
Genau, und auch vor allen Dingen, ich glaube gar nicht an einen, an einen Verkauf, sondern auch an dieses Personalhaus auch noch direkt. Also es passt halt wirklich gar nicht. Und natürlich ist die einzige Person, die ihr jetzt hier helfen kann, Mark in dem Moment, weil er ja auch irgendwie für die Einarbeitung anscheinend zuständig ist. Zumindest hat er ja gerade auch geholfen. Und jetzt ruft sie panisch nach Mark und sagt dann auch so eilig zu Ross, dass sie jetzt auflegen muss. Und sie sagen dann auch tschüss, und Ross ist aber halt richtig wütend jetzt sogar, dass sie direkt wahrscheinlich nach Mark ruft. Ich habe keine Ahnung, dass er das mitbekommen hat, und knallt dann halt so das Telefon mehrmals in diese Halterung oder in diesen Anrufbeantworter, wo die ja drin liegen. Problem ist nur, dass keiner von beiden vorher aufgelegt hatte und Rachel das so mitgehört hat. Ross entschuldigt sich dann und sagt, dass er aus Versehen schon eine andere Nummer gewählt hätte, wo ich mir denke, das macht nicht diese Geräusche.
Nein.
Aber gut. Und dann legen sie auf. Und es war schon wieder sehr unangenehm einfach.
Ja, und die Situation zwischen den beiden wird nicht besser. Vorher sind wir aber erstmal auf einer anderen Arbeitsstelle nochmal, und zwar bei Monica, die ja in diesem Café arbeitet, was so ein bisschen 60s-Style ist. Auf jeden Fall ist es nach ihrer Schicht, und ein Mann, nämlich Carlos Gomez, spielt diesen Mann. Der wischt gerade die Tische ab. Und dieser Schauspieler war auch oder ist sehr bekannt geworden durch seine Rolle als homosexueller Sanitäter Raúl Méndez in der Krankenhausserie Emergency Room, wo wir ja schon sehr viele Parallelen auch gesehen haben bei
das
Friends.
Das stimmt.
Und jetzt kommt noch außerdem eine Frau rein, die nämlich Monica sagt, dass sie gleich weg ist. Und diese Frau wird gespielt von Wendy Schaal. Und das ist auch eine relativ bekannte Schauspielerin. Das ist auch die Tochter von dem Schauspieler Richard Schaal, der vor allen Dingen in der Fernsehserie Welcome Back mitgespielt hat. Und sie selber hat mitgespielt in zum Beispiel dem Horrorfilm Dunkle Macht, Meine teuflischen Nachbarn und weitere Horrorfilme. Also alles Dinge, die jetzt vielleicht nicht so ganz meinen Filmgeschmack ansprechen, aber vielleicht gibt es ja da unter euch HorrorfilmfanatikerInnen, die diese Frau kennen.
Ja, bei unseren Friends ist sie aber tatsächlich eine Arbeitskollegin von Monica und gibt ihr eben mit diesem Hinweis, dass sie jetzt gleich weg sein wird, so ein bisschen den Anstoß daran, dass sich Monica endlich an Julio, also hier diesen Mann, ranmachen soll. Denn anscheinend, so wirkt es zumindest, stehen fast alle auf Julio. Und wenn Monica jetzt diese Chance nicht nutzen würde, dann würde sie es das nächste Mal tun. Und Monica hat anscheinend auch wirklich vor, Julio anzusprechen, denn sie bittet Ginny dann jetzt auch schnell zu gehen. Und ja, sie verabschiedet sich dann auch ein bisschen freundlicher von Julio als von Monika, wie ich finde. Aber gut. Und dann sind die beiden endlich alleine und es ja, entsteht schon direkt so eine flirty Stimmung.
Ja, es ist ein Knistern in der Luft.
Ja.
Und als dann Ginny jetzt auch weg ist, dann spricht Monika Julio auch relativ direkt an. Aber mit einem, ich sag mal, random Fact am Rande. Und zwar findet sie ein Buch und sagt einfach nur, da hat jemand das Buch vergessen. Und es ist das Buch Die Blumen des Bösen, beziehungsweise im Originaltitel Les Fleurs de Mal. Und das ist ein Gedichtband von Charles Baudelaire. Also falls das jetzt falsch ausgesprochen ist, ich habe keinen Plan von Französisch, müsst ihr wissen.
Klang sehr professionell.
Danke.
Wo ich ja auch so viel Ahnung davon habe.
Genau. Und er veröffentlicht darin halt mehrere Gedichte, unter anderem auch welche, die teilweise als anstößig angesehen wurden. Es geht vor allen Dingen aber um Entfremdung und die Großstadt. Und sie kennt dieses Buch eben nicht. Aber Julio merkt eben an, dass es sein Buch ist, das hier gerade gefunden wurde.
Ja, und Monika findet das jetzt total toll, weil sie das Gefühl hat, dass Julio dadurch sehr gebildet ist. Und zudem findet sie ja ihn auch sehr anziehend und daraufhin hat sie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwas sagen muss und sagt dann im Deutschen, nun weiß ich es konkret, du bist ein Poet. Also wie so ein bisschen so eine Übersprungshandlung.
Ja.
Und direkt nachdem sie es auch ausgesprochen hat, ist es eher auch unangenehm. Ja. Im Englischen tatsächlich habe ich natürlich geguckt, ob es sich auch reimt und ja. Und die Poeten unter uns können sich freuen, denn sie sagt dort, you're a poet and you don't know it. Nein, das reimt sich überhaupt nicht, aber als sie es gesagt hat, hat es sich gereimt. Ja, Julio sagt dann auf jeden Fall, dass er wirklich ein Poet ist und Monika ist hier total angetan und beide schauen sich dann wieder lang und intensiv an. Bevor es aber zu innig wird, hat man das Gefühl, unterbricht Monika jetzt so ein bisschen die Stimmung und entfernt sich erstmal wieder von Julio, macht woanders sauber und fragt, worüber er denn so Gedichte schreiben würde.
Ja, und er sagt, er schreibt immer über Dinge, die ihn interessieren, wie zum Beispiel der Schatten von Bäumen und Kinderlachen. Und während er erzählt, kommen die beiden sich näher. Und dann sagt er zum Beispiel auch, oder über diese Lippen und zeigt auf Monikas Lippen. Und spätestens dann ist die Spannung wieder vollumfänglich da.
Ja.
Jetzt legt er auch noch einen Finger auf ihre Lippen und das bleibt dabei erstmal so. Also dieser Moment, wo er den Finger auf ihren Lippen hat, ist, finde ich, ein bisschen lang.
Ja.
Und sie fragt dann auch, während sie noch einen Finger auf ihren Lippen hat, was denn jetzt als nächstes passiert. Was ein bisschen dämlich aussieht, finde ich.
Sehr.
Aber,
und auch klingt.
Ja, ja, und auch klingt. Aber es kommt trotzdem zum Kuss.
Ja, und dann ist natürlich hier die Spannung total da. Und ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich nicht der letzte Kuss an diesem Abend gewesen sein wird.
Nee.
Das bekommen wir aber zum Glück nicht mehr mit, sondern sind in der nächsten Szene bei Joey und zwar direkt beim Vorsingen. Genau, Joey wird dort begutachtet von, ich würde mal sagen, drei Jurymitgliedern, keine ja. Ahnung, wie man das nennt. Er singt halt, also wir bekommen das Ende seiner Performance mit. Er performt dabei wirklich auch, also er hat auch ein Taschentuch in der Hand und zieht das irgendwie aus seiner Hose und ja, ist ein bisschen theatralisch auf jeden Fall, aber es wirkt, denn das eine Jurymitglied, was alleine die Entscheidung anscheinend trifft, ist total angetan und möchte auch, dass Joey eigentlich am liebsten wiederkommt.
Ja, ganz kurz, er singt übrigens auch ein Lied und zwar tatsächlich auch eins, das zum Roman Oliver Twist von Charles Dickens gehört. Also er hat hier eine bessere Wahl auf jeden Fall getroffen. Komponiert wurde das Ganze aber von Lionel Bart, ein britischer Komponist. Und das Theaterstück Oliver oder das Musical Oliver, was daraus quasi geworden ist, wurde tatsächlich auch am Broadway aufgeführt und zwar ab 1963. Dieser Mann, den Joey jetzt scheinbar überzeugt hat, der wird übrigens gespielt von Oba Babatunde oder Babatunde, je nachdem, wie man es ausspricht. Und es ist so, dass dieser ihn zur zweiten Vorauswahl einlädt und Joey sich sehr freut, bis er hört von dem Mann, dass er auch seine Jazzschuhe mitbringen soll. Denn er muss wohl nicht nur singen, sondern auch tanzen.
Ja, und Joey sagt halt, dass seine Agentin ihm nicht gesagt habe, dass er tanzen muss. Aber das Jurymitglied sagt, dass bei seiner Erfahrung ja wohl diese kleine Tanzeinlage, die von jedem SchauspielerIn in diesem Stück erforderlich ist, ja wohl keine Herausforderung für ihn sei. Und ja, dann sind wir auch schon direkt in der nächsten Szene in Joeys Apartment, wo Phoebe, Joey und Chandler dann nämlich auf Joeys Lebenslauf gucken, wo genau dort das drinsteht. Übrigens ganz kurz zu diesem Lebenslauf, das finde ich auch ein bisschen lustig, weil es ist wie so eine riesige Visitenkarte, finde ich. Auf jeden Fall hat Joey das halt in der Hand und wir sehen halt, dass die Rückseite des Lebenslaufs komplett bedruckt ist mit Joeys Foto.
Ja.
Also er ist halt riesig zu sehen. Ich meine, okay, ist vielleicht auch irgendwie wichtig als Schauspieler, so, dass man weiß, wie man aussieht, aber es ist schon sehr einnehmend.
Ja. Genau, und Joey hat wohl ein bisschen auf seinem Lebenslauf geflunkert. Und Chandler liest jetzt auch vor. Er hat 3 Jahre Modern Dance gemacht bei Twyla Tharp. Das ist übrigens eine sehr berühmte Choreografin und Ballettmeisterin, die auch dafür 2 Emmys gewonnen hat. Also ja, sehr berühmt. Und er war laut seinen Angaben 5 Jahre beim amerikanischen Tanztheater. Und Joey verteidigt sich jetzt, indem er sagt, dass die Wahrheit ja nichts bringt. Und Phoebe fragt dann, ob Joey denn überhaupt tanzen kann. Joey macht dies dann vor, weil er der Meinung ist, er kann tanzen. Aber es ist wirklich, wirklich peinlich.
Ich weiß nicht, was da passiert, als er denkt, er kann tanzen. Am Anfang, finde ich, sieht es so aus, als würde er so ein paar Disco-Moves machen, weil er nickt so richtig extrem mit dem Kopf. Und dann aber passiert was, was ich halt überhaupt nicht mehr einordnen kann. Es könnte so eine übermäßige, ein übermäßiger Ausdruck von Freude sein, weil er dreht halt so die Arme. Also
ja,
es ist... Es ist merkwürdig, es ist witzig auch, aber es hat halt wirklich nichts mit Tanzen und mit Ballett zu tun. Und Chandler und Phoebe sind auch beide so geschockt, dass nicht mal Chandler richtig was sagt. Und das ist ja schon sehr, sehr selten.
Ja, Joeys Verteidigung ist dann, dass es immer dämlich aussieht ohne Musik. Und ich denke mir so, nein, auch mit Musik wäre das sehr, sehr schlimm gewesen.
Aber wir haben ja schon mal festgestellt, dass Joey da ein sehr unerbitterliches Selbstbewusstsein einfach hat.
Ja. Jetzt klingelt als nächstes das Telefon und Chandler geht ran und es ist scheinbar die Stripperin für den Junggesellenabschied, den die Chandler jetzt irgendwie engagiert hat, warum auch immer. Auf jeden Fall nennt sie einen Preis, Chandler lacht und fragt nach den Extraleistungen, die da inkludiert sind. Und als er mitbekommt, dass wohl scheinbar keine Extraleistungen inkludiert sind, versucht er zu verhandeln, indem er zum Beispiel fragt, ob er denn die Weintrauben, mit denen dann die Person gefüttert wird, selbst mitbringen könnte.
Tatsächlich ist das im Englischen ein bisschen anders, weil dort finde ich, also im Deutschen habe ich es genauso interpretiert oder wahrgenommen, es wirkt so ein bisschen so, als versucht Chandler das Bestmöglichste aus diesem Preis herauszuholen. Und im Englischen möchte er wissen, was sie denn noch für $100 extra tun würde.
Oh.
Also da nimmt es eine etwas andere Richtung an.
Ja, ich dachte, sie wäre einfach nur wahnsinnig teuer.
Ja, ich weiß es nicht. Die Frage mit dem Weintraum kommt aber trotzdem. Also,
okay.
Ich bin mir unsicher, was die Antwort war. Ja, Monica kommt jetzt auch herein und Phoebe fragt natürlich jetzt direkt, wie es gestern mit Julio war. Und Monica schwärmt und wir bekommen auch nochmal mit, dass sie eben so beeindruckt ist davon, dass er nicht nur gut aussieht, sondern angeblich auch so klug ist, wo ich mir denke, okay, nur weil jemand Gedichte schreibt oder ein Buch liest, ist er nicht direkt klug, aber gut.
Buchlesen, absolut größte Errungenschaft. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch mein Anspruch an ein Date, dass diese Person mir ein Buch vorlesen kann oder ein Gedichtband gelesen hat.
Ja.
Was?
Dann gilt man als klug, allgemein bekannt.
Ja, K-L-U-K. Okay, auf jeden Fall hat sie wohl scheinbar beim Rummachen auch oder wurden die beiden unterbrochen, weil er eine Idee hatte und dann ein Gedicht aufgeschrieben hat. Und Joey findet das total unverständlich und sagt, er würde nicht mal bei dem Weltuntergang aufhören, mit jemandem rumzumachen. Aber es ist so, dass Monica dieses Gedicht später auch gefunden hat und jetzt mitgebracht hat. Bevor wir aber jetzt das Gedicht hören, ist Chandler erstmal am Telefon fertig mit der Stripperin. Und er sagt, dass er jetzt Miss Crystal Chandelier engagiert hat. Das hat mich sehr an unsere Strippernamen erinnert.
Ja, das stimmt. Ja, Joey bemitleidet die Frau etwas, denn für ihn ist klar, mit so einem Namen kann man ja nichts anderes werben als Stripperin. Anscheinend hat er von so etwas wie Künstlernamen noch nichts gehört.
Obwohl er ja selber einen gesucht hat schon mal.
Joey Pepperoni, sage ich nur.
Oder Albert Einstein.
Stimmt.
Naja, auf jeden Fall geht es jetzt um das Gedicht, von dem ich gerade schon einmal kurz gesprochen habe. Und die Friends lesen es dann auch alle und Joey liest als erstes erstmal laut vor. Eine absolut leere Vase. Dann wird er direkt von Chandler unterbrochen, denn er soll lieber leise lesen, da ja alle gerade lesen und auch alle ein anderes Tempo haben scheinbar. Was wir dann auch gleich nochmal sehen. Was mir aufgefallen ist, Joey liest dann zwar leise, aber er bewegt weiterhin seine Lippen.
Ja, also ich weiß nicht, ob hier angedeutet werden soll, dass Joey Legastheniker ist, denn nach ungefähr 5 Sekunden sind Phoebe und Chandler fertig mit Lesen, Joey aber noch lange nicht. Wir werden gleich nochmal sagen, wann Joey fertig ist, aber es ist wirklich absurd lange. Ja, und auf jeden Fall supporten beide jetzt aber nach dem Lesen des Gedichts Monica und sagen, dass das ja richtig toll ist und Monica ist auch total happy, lässt Joey das Gedicht auch noch da, damit er es zu Ende lesen kann, weil sie muss jetzt wieder zur Arbeit und verlässt deswegen die Wohnung. Und kurz nachdem sie die Tür geschlossen hat, sehen wir aber Phoebes wahre Emotion, denn sie kann es gar nicht fassen und ist richtig schockiert. Und ja, ihr tut Monica eigentlich leid, denn für sie ist diese leere Vase in dem Gedicht Monica.
Mhm.
Und das tut ihr natürlich sehr leid, weil es vielleicht nicht die netteste Beschreibung ist.
Weil leer, ne, könnte halt sowas wie hohl bedeuten.
Ja.
Genau, aber bevor es jetzt weitergeht mit der nächsten Szene, sehen wir, dass Joey jetzt mit Lesen fertig ist.
Ja.
Also nachdem Phoebe hier noch ihren kurzen Rage-Move hatte, sagt Joey ganz am Ende der Szene, fertig. Ich auch so denke, gut, das waren jetzt locker 2 Minuten für 5 Zeilen.
Es können nicht viele gewesen sein, also.
Ja, genau. Als nächstes sind wir dann wieder bei Rachel am Arbeitsplatz. Diese räumt gerade ihren Schreibtisch auf und man sieht, dass im Hintergrund sehr viele Blumen stehen, also auch ganz viele große Blumensträuße, Teddys, I love you Karten und ein Foto von Ross. Und Mark von der anderen Seite des Schreibtisches fragt durch die Blume hindurch nach der Akte von Ralph Lauren. Ralph Lauren kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ist ja ein Modedesigner aus den USA und auch Gründer des Labels Ralph Lauren Kooperation. 1999 hat er tatsächlich auch selber eine Nebenrolle in der Serie Friends. Also wir werden ihn auch echt nochmal sehen. Und er ist auch immer noch extrem bekannt in dieser Modebranche. Ich denke, ihr habt alle schon von ihm gehört.
Ja, genau. Und während Rachel jetzt versucht, auf ihrem wirklich sehr vollbepackten Schreibtisch, weil ein paar von Ross' Geschenken sind halt leider auch schon auf ihrem Schreibtisch gelagert, weil nicht so viel Platz ist, eben diese Akte dort zu finden, fängt ein Riesenmarienkäfer an, eine Melodie abzuspielen. Und Mark ist natürlich jetzt auch etwas verwirrt und fragt, was das ist. Rachel erklärt daraufhin, dass es ein Liebeskäfer ist von Ross, wo ich mir auch denke, warum noch Liebeskäfer, warum? Und für Mark sieht es so aus, als würde dort jemand ganz verzweifelt zeigen wollen, dass Rachel in festen Händen ist. Und Rachel versucht, Ross hier jetzt nochmal ein bisschen zu verteidigen und sagt auch, dass er einfach nur sehr romantisch ist. Aber ich glaube, ja, das kauft Mark eher nicht mehr so richtig ab, vor allen Dingen nicht in der nächsten Szene oder das, was jetzt passiert.
Ja, also erstmal bis hierhin finde ich es schon unangenehm.
Ja.
Und auch gerade so die Teddys, also auch diesen Marienkäfer und so, das würde ich auch einfach alles mal mit nach Hause nehmen, wenn es mir zur Arbeit geschickt wird und es halt nicht da aufstellen. Aber gut, vielleicht ist Rachel im Moment tatsächlich noch bei dem Punkt, dass Ross nur romantisch sein will. Aber wie du schon gesagt hast, eine Situation, die jetzt passiert, ändert das Ganze. Und zwar kommen mehrere Männer rein, die nach Rachel fragen. Und als sie sagt, dass sie Rachel ist, fangen sie an zu singen. Und sie bringen ein Ständchen, in dem sie ihr zum neuen Job gratulieren. Und dann aber auch singen, dass jemand immer hinter ihr steht. Und zwar der Traummann namens Ross.
Es ist so unangenehm.
Ja.
Und ich finde es mittlerweile auch nicht mehr nur unangenehm, einfach, ja, dass er nur krampfhaft versucht zu zeigen, dass sie zusammen sind, sondern auch, ich finde es schon fast egoistisch, also eine Band oder einen Chor dafür zu engagieren, über mich zu singen, wie toll ich bin. Und tatsächlich ist Ross ja in diesem Lied auch das letzte Wort, was ausgesprochen wird.
Ja.
Und boah, das ist schon...
Ich finde es auch wirklich grenzwertig. Ich habe trotzdem nachgeschaut, ob man einen Chor buchen kann und das ist tatsächlich möglich. Es variiert, je nachdem wie groß und wie gut der Chor ist, zwischen 45 und 1000 Euro.
45 Euro klingt wirklich nicht nach einem guten Chor.
Ja, vielleicht sind das nur 2 Leute oder so. Darf man dann schon Chor sagen? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es hier ganz doll unangenehm und auch jetzt wird Rachel spätestens bemerkt haben, dass es eventuell nicht unbedingt nur um die Liebe von Ross geht, sondern eventuell doch darum zu zeigen, dass sie, naja, zu ihm gehört.
Ja, und genau mit diesem Gedanken konfrontiert Rachel Ross auch in der nächsten Szene. Dort sind sie, ja, zurück in ihrem Apartment und sie laufen halt wütend durch die Wohnung rum und Ross zeigt sich auf ihre Vorwürfe jetzt sehr verletzt und sagt, ja, ich bin total verletzt, wie kann man es mir nur unterstellen, etwas nicht aus Liebe zu tun? Und also es ist wirklich auch schon total übertrieben gespielt und das nervt Rachel auch total. Und sagt eben auch, dass es einfach nur eine Aktion von ihm war, um sein Territorium zu markieren und dass er genauso gut hätte zu ihr kommen können und auf ihren Schreibtisch pinkeln können.
Ich finde diesen Vergleich so cool eigentlich.
Ja.
Ja, aber Ross lehnt es ab und meint, das würde er niemals tun. Rachel sagt daraufhin aber, dass Marke das ganz genau erklärt hat und dass sie jetzt auch weiß, dass es ein sehr typisches männliches Verhalten ist. Ross' Reaktion darauf ist nur, dass Mark ein Idiot ist, aber in der nächsten Szene sehen wir jetzt, dass Joey das zum Beispiel ganz anders sieht, denn er ist der Meinung, Mark ist ein Genie. Und Chandler erklärt auch warum. Denn Marks Strategie ist, so Chandler, sich zu Rachels Vertrautem zu machen, während sie sich dann bei Mark über Ross beschwert, sie quasi auszuspannen.
Ja, genau, dass er sozusagen immer ja auf sie wartet und ihr gut zuredet und sie sich dadurch ganz wohl und geborgen bei ihm fühlt, bis sie nun irgendwann, ja, ihn anstelle von Ross wählen wird. Ja, Ross weiß nicht so ganz, was er tun soll, denn anscheinend findet er das auch eine einleuchtende Erklärung. Chandler schlägt daraufhin vor, einen musikalischen Liebeskäfer zu verschicken, bis ihm einfällt, dass er das ja schon bereits getan hat. Also nochmal ein netter Seitenhieb von ihm. Ja, und daraufhin hat er tatsächlich noch einen anderen Vorschlag, und zwar persönlich ins Büro zu gehen und sie möglicherweise mal ab und zu besuchen. Und da denke ich mir so, das finde ich eine wirklich grauenhafte Idee.
Ja, das ist auch absolut übergriffig.
Ja, und es ist ja nochmal der Schritt obendrauf. Also nicht nur zu bombardieren mit irgendwie Geschenken, sondern dann tatsächlich auch noch zu kontrollieren.
Ja.
Ja.
Es ist super, super unangenehm. Joey supportet das aber auch, indem er quasi das Szenario weiterspinnt, wenn nämlich Ross und Rachel sich getrennt haben. Dann würde Ross nämlich sagen, oh Mann. Und er würde sagen, oh ja. Und dann sagen alle, du Ärmster. Und dann würde Ross sagen, hi. Und dann würde er auch noch sagen, nee, da kann ich nicht hingehen. Und alle anderen würden sagen, ja, aber die Trennung ist doch schon 4 Jahre her. Und das ist einfach ein Dialog, der so ähnlich bei Carol stattgefunden hat und ich fand es sehr lustig.
Ja, schon. Und ich glaube, Ross kann sich da auch sehr gut tatsächlich hineinversetzen, denn auch immer noch nicht weiß er, was er jetzt hier sagen und tun soll.
Was Ross jetzt aber tut, sehen wir tatsächlich, denn er besucht tatsächlich Rachel im Büro. Bevor wir aber sehen, wie er hier ankommt, sehen wir erstmal Nancy. Das ist eine weitere Mitarbeiterin und sie wird gespielt von Hilary Matthews, die auch einfach eine Schauspielerin ist aus den USA und die auch gespielt hat in Wet Hot American Summer, New Girl und Drunk History, wo sie dann auch bekannt geworden ist. Ich kannte jetzt nur New Girl davon, aber das fand ich schon ganz cool. Und diese bringt erstmal eine Akte für Mark mit, und zwar die Shelley Siegel Akte.
Wir bekommen jetzt aber ganz schnell mit, dass sie anscheinend mit Mark zurzeit liiert ist, denn Mark zieht sie zu sich hin und sie küssen sich. Nancy hätte damit jedoch nicht gerechnet und ist sehr überrascht, denn anscheinend leben sie das nicht offen aus am Arbeitsplatz, was ja auch meistens sehr unangenehm ist. Aber Mark beruhigt sie und sagt, dass er Rachel schon von den beiden erzählt hat. Und hier wird ja jetzt auch nochmal deutlicher, wie unangebracht Ross einfach ist, zumindest für uns ZuschauerInnen. Ross bekommt es natürlich hier nicht mit, denn zu diesem Zeitpunkt ist er noch nicht da. Ja, Nancy scheut sich trotzdem zunächst noch, Zärtlichkeiten bei der Arbeit auszutauschen, und tatsächlich erst jetzt kommt Ross den Flur entlang. In dem Moment, wo Mark anfängt, eher so Süßholz zu raspeln und halt Dinge zu sagen, die tatsächlich er auch zu Rachel sagen könnte, wenn man den Verdacht hat, dass die beiden eben eine Affäre haben.
Ja.
Dann kommt halt sowas wie, ja, du machst mich den ganzen Tag verrückt, wie du hier herumläufst, da kann ich mich nicht zusammenreißen.
Ja, genau. Und tatsächlich ist Nancy auch ähnlich angezogen wie Rachel. Das muss man jetzt vielleicht nochmal erwähnen. Ross bekommt das jetzt alles mit, also zumindest das, was Mark sagt. Und Rachel erwidert darauf auch, ach, das ist süß von dir. Aber sie meint eben die Situation zwischen Nancy und Mark und nicht die Situation zwischen sich und Mark. Auf jeden Fall ist es so, dass Ross jetzt hinter der Tür hervorspringt, als Mark Nancy gerade küssen möchte und er Nancy nur von hinten sieht und er eben denkt, es wäre Rachel und sich dann dazwischen drängt.
Ja, außerdem kriegt er einen richtigen Ausraster und beginnt auch Mark halt wütend mit Dingen zu bewerfen. Und jetzt erst kommentiert auch Rachel die Situation und da nimmt Ross dann halt wahr, dass die Stimme halt von hinter ihm kommt und somit ja drei Personen im Raum sind. Und jetzt sieht er auch erst, dass es sich bei der Person, die von Mark geküsst wurde, eben gar nicht um Rachel gehandelt hatte, sondern um Nancy. Und Ross versucht jetzt noch seinen Wutanfall ein wenig damit zu erklären, denn er hatte den Grund noch nicht gesagt, warum er wütend ist, nur dass er wütend ist.
Wow.
Und er versucht sich jetzt hier zu retten, weil er gerade einen Verkaufsladen besucht hat und anscheinend 20 Minuten auf die Bedienung warten musste oder auf eine Bedienung. Ja, und das soll jetzt hier dieser Grund sein für dieses ganz unangemessene Verhalten.
Ja, wo ich mir aber auch denke, das wäre zwar nicht mehr so unangenehm wie das, was jetzt gerade passiert ist, aber immer noch unangenehm, wenn du einen Ausraster bekommst, weil du nicht bedient wirst. So, sorry, aber was soll das denn?
Vor allen Dingen in einem Klamottenladen.
Ja, und er müsste ja dann wirklich von dem Laden in die Filiale gefahren sein, um dann da einen Ausraster zu kriegen.
Ja.
Also absolut unrealistisch, nicht Ross' beste Ausrede auf jeden Fall. Und wie es aber jetzt hier weitergeht, außer dass es sehr angespannt ist, das sehen wir erst später. Wir sind nämlich jetzt erstmal beim Vorsprechen bei Joey. Und wir sehen hier ganz viele Menschen, die sich alle dehnen und auch vorbereitet sind auf das Vortanzen gleich. Und der Mann ruft dann Joey auf und erklärt ihm, also der Mann ist der Mann, der gerade auch schon Joey eingeladen hat, das zweite Mal zu kommen. Und dieser erklärt Joey jetzt, dass der Choreograf nicht kommen kann und er deswegen möchte, dass Joey den anderen die Schritte beibringt, weil er die meiste Erfahrung hat. Laut Lebenslauf.
Ja, Joey hat dazu natürlich nicht wirklich viel zu sagen. Vor allen Dingen, weil eben dieses besagte Jurymitglied die ganze Zeit sagt, dass es für ihn nur ein Kinderspiel ist. Und jetzt, damit sich Joey auch ganz genau an die Choreografie erinnern kann, macht er die noch ein letztes Mal vor. Unter anderem auch, um zu verdeutlichen, wie leicht diese Choreografie ist. Und tatsächlich beginnt sie auch relativ leicht, also irgendwie nur mit Händen und Kopfbewegungen.
Ja, ich hab's aufgeschrieben, warte. Ich hab aufgeschrieben. Dann man macht vor, linke Hand raus, rechte Hand raus. Kopf links, rechts, links. Und dann habe ich aufgeschrieben, und jetzt wird's wild.
Ja, wirklich.
Denn dann kommen Sprünge und Drehungen und so weiter. Und irgendwie Ballettbegriffe werden zwischendurch einfach in den Raum geworfen. Und Joey ist komplett raus, bis es zu den Flatterhänden am Ende kommt. Da kann Joey wieder mitmachen.
Ja, sehr süß. Im Englischen werden die übrigens mit Jazz Hands betitelt.
Darunter kenne ich die tatsächlich auch.
Ach, die gibt's wirklich.
Ja, die gibt's wirklich. Ich habe ja auch eine Zeit lang getanzt und da hießen die auch Jazz Hands.
Ja, es ist sehr schön und für uns wird auf jeden Fall deutlich, dass Joey sich diese Choreografie nicht merken konnte, wahrscheinlich in der Zeit, und dass er sie nach dieser Vorführung auch keineswegs einfach wahrnimmt. Aber was soll er anderes machen? Denn das Jurymitglied geht auch eigentlich direkt und wünscht Joey viel Erfolg. Und somit hat er eigentlich keine andere Wahl gerade, als einfach dort zu bleiben und das Beste daraus zu machen.
Nein, bevor wir aber sehen, wie es hier weitergeht, sind wir erst nochmal bei Monica. Und zwar ist sie gerade in ihrem Apartment und Phoebe kommt jetzt rein. Und sie putzt gerade eine Vase, die sie als Geschenk für Julio gekauft hat, da sie sich ja immer noch an dieses Gedicht erinnert. Phoebe fragt dann, ob Monica immer noch nicht klar ist, was mit der Vase gemeint war. Und Monica sagt dann nur, dass sie nicht so gut ist mit Gedichten. Und Phoebe ist daraufhin sehr mitleidig und drückt sie einfach nur.
Ja, das ist schon sehr hart. Also sie versucht es hier nicht mal mehr zu erklären. Hat sie dann aber am Ende doch noch gemacht. Zumindest wird das deutlich aus der nächsten Szene. Denn dort rennt Monica ganz wutentbrannt zu Julio, der gerade am Arbeiten ist. Und sie konfrontiert ihn wütend mit dem Gedicht und mit der leeren Vase und sagt halt, dass sie sich verletzt fühlt und versucht ihm auch zu beweisen, dass sie eben alles andere ist als eine leere Hülle und sagt eben, ja, was was ihr Leben ausmacht, zum Beispiel ihre Freunde, ihre Familie, und dass sie halt zwar nicht die gleichen Interessen hat, aber eben andere Interessen, also versucht hier ja ein wenig für sich einzustehen und zu zeigen, dass sie eine sehr gefüllte Vase ist.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass sie das noch macht und ihn da auch so zur Rede stellt. Und Julio versucht sie dann zu beschwichtigen, indem er sagt, dass er gar nicht Monika beschrieben hat und er würde sie ja auch niemals als leere Vase bezeichnen. Und daraufhin ist sie erstmal wieder ein bisschen beruhigt und glaubt Julio auch erstmal, bis er dann sagt, dass er alle Frauen aus den USA beschrieben hat als leere Vase und fragt dann noch, ob sie sich jetzt besser fühlt.
Ja, genau. Das hat es bestimmt besser gemacht, Julio.
Ja.
Top-Leistung.
Nicht nur Monika ist hohl, alle Frauen aus den USA sind laut ihm hohl.
Und vor allen Dingen dann auch mit diesem Spruch davor, dass er sie auf keinen Fall so bezeichnen würde, weiß er nicht, dass sie Amerikanerin ist oder...
Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz unangenehm, auch diese Situation wieder. Es ist wieder ein bisschen Fremdschämen, aber ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen wütend auf Julio, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht aus den USA komme, finde ich, das ist eine absolute Frechheit.
Ja, vor allen Dingen auch jetzt noch mit dem Wissen, dass er dafür ja extra das, sag ich mal, Rummachen mit Monika unterbrochen hat. Also, das finde ich ja dann noch schlimmer irgendwie.
Es ist halt komplett abwertend, ihr und allen anderen Frauen gegenüber, und das ist halt schon... Ja, man merkt, was für ein großes Arschloch er ist.
In der nächsten Szene sind wir dann endlich wieder bei Joey. Und wir bekommen auch tatsächlich mit, was Joey den anderen Teilnehmenden dort beigebracht hat. Denn das besagte Jurymitglied ist wieder da und möchte jetzt eben die Arbeit begutachten. Und tatsächlich machen jetzt auch alle die Choreografie vor, bis auf Joey. Wo ich mir auch denke, hat er sich ja jetzt gerade nochmal gut rauswinden können.
Und die Choreografie, die Joey diesen anderen Personen, die hier anwesend sind, beigebracht hat, ist... Hand raus links, Hand raus rechts, Kopf links, rechts links. Also der Anfang ist komplett richtig. Und dann, wenn es wild wird, machen sie die Tanzschritte, die Joey am Anfang in seinem Wohnzimmer vorgemacht hat, um zu beweisen, dass er tanzen kann. Also sie rudern so ein bisschen mit den Armen, sie nicken mit dem Kopf und am Ende machen sie die Flatterhände.
Also
wow.
Ich würde sagen, man kann nicht mal sagen, dass der Kern der Choreografie enthalten ist, weil genau das ist das, was fehlt.
Ja. Ja, der Mann, also dieses Jurymitglied, ist auch extrem geschockt davon. Und Joey versucht es jetzt zu verteidigen, indem er sagt, das war das Beste, was aus den Tanzenden herauszuholen war.
Sehr herrlich. Also, wenn jetzt nicht das nächste kommen würde, dann würde ich sagen, gut ab, Joey. Da konntest du dich ja wirklich erfolgreich drücken.
Ja.
Aber leider möchte jetzt hier der Mann sehen, was Joey denen denn vorgetanzt hat. Weil es gibt ja noch die kleine Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch am Tanzlehrer lag. Und deswegen wird jetzt nochmal die Person am Klavier gebeten, das Stück anzuspielen, die Musik, also damit er sich nicht ganz lächerlich machen muss. Und er schafft es aber nicht, sich jetzt hier vollends zu blamieren und rennt tatsächlich weg. Also er flieht.
Ja, Fluchtinstinkt.
Ja. Hätte er das einfach ein paar Stunden vorher gemacht, hätte er sich wirklich hier sehr viel ersparen können.
Ja. Naja, dafür ist wahrscheinlich die Rolle aber jetzt auch raus, die Joey hier hätte ergattern können. Das kriegen wir jetzt nicht so direkt mit, denn wir sind als nächstes im Central Perk. Und zwar ist Rachel jetzt da und auch Chandler. Und sie fragt Chandler nach dem Junggesellenabschied, der wohl auch schon passiert ist. Und Chandler zeigt ganz stolz einen Kugelschreiber, den er bekommen hat. Und dort drin ist eine Frau. Also quasi in dem Stift ist so eine Frau drin. Und wenn man auf den Knopf drückt, dann ist sie erst angezogen und dann ist sie plötzlich nackt. Und wenn man wieder drauf drückt, ist sie wieder angezogen. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann eben wieder nackt. Und Chandler ist davon extrem begeistert, Rachel aber eher nicht so.
Ja, und jetzt kommt auch Ross hier noch zu den beiden und begrüßt die beiden Anwesenden auch. Und wir bekommen hier mit, dass es auf jeden Fall auch... Ja, die Stimmung zwischen Ross und Rachel immer noch angespannt ist. Und so, als würde Chandler das auch merken, flieht er hier auch direkt wieder. Also das ist anscheinend auch so ein kleines Ding in dieser Folge, sodass Ross und Rachel allein reden können. Genau, Ross entschuldigt sich dann auch direkt, dass er ein Idiot war, denn anscheinend hat er jetzt auch festgestellt, dass die letzte Situation, also wo er Mark mit Dingen abgeworfen hat, vielleicht dann doch nicht ganz angemessen war. Und ja, die beiden kommen jetzt endlich dazu, vernünftig über die Situation zu reden. Und Rachel erklärt dann auch, dass sie seine Eifersucht nicht ganz so nachvollziehen kann. Denn schließlich sind sie ja schon seit über einem Jahr zusammen. Und eigentlich müsste ja auch etwas Vertrauen zwischen den beiden bestehen.
Ja, Ross erklärt daraufhin aber, dass er ja auch extrem lange mit Carol zusammen war und dass er durch diese Erfahrung, die er mit ihr gemacht hat, aber immer Angst hat, dass ein anderer Mann ihm jetzt zum Beispiel Rachel wegnehmen könnte. Und wir sehen jetzt Gunther im Hintergrund, der das Ganze wohl belauscht hat und wir hören nur, wie er sagt, ich will dieser Mann sein, ich will dieser Mann sein.
Das ist so herrlich.
Ich liebe es auch ganz doll. Rachel erklärt daraufhin aber, dass er Vertrauen haben müsste, denn dann wäre auch Eifersucht überflüssig.
Ja, und sie küssen sich dann auch und es scheint so, als hätte sich die Situation zwischen den beiden jetzt hier klären können. Und als hätte Chandler die beiden die ganze Zeit beobachtet, kommt er jetzt tatsächlich wieder zu den beiden und bittet Ross jetzt auch, der sich wieder verabschieden muss, ihm ein Porno mitzubringen, denn anscheinend ist der Stift jetzt über diese kurze Zeit schon wieder langweilig geworden. Ja, wie ich gerade gesagt habe, hat Ross einen Termin, also muss gehen.
Ah, ja.
Und ja, Rachel hatte bislang noch keine Ahnung davon, wohin er eigentlich gehen muss. Deswegen erkundigt sie sich jetzt bei ihm und sie erfährt, dass er ein Playdate hat.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar hat er sich verabredet mit den beiden Kindern von ihm, also Ben, und einer netten Dame, die er am Junggesellenabschied kennengelernt hat. Und da wir ja alle wissen, Junggesellenabschied heißt ja eigentlich, dass es eine Gruppe von Männern ist. Die einzige Dame, die anwesend war, war wohl die Stripperin.
Gute
Miss
Wahl, Ross.
Crystal Chandelier. Und Rachel ist davon auch ein bisschen geschockt. Es ist aber so, dass sie natürlich versucht zu überspielen, dass sie eifersüchtig ist, weil sie ja das Problem mit Ross Eifersucht hatte. Und Ross erklärt aber, dass es schon okay ist und dass sie auch einen Sohn hat in Bens Alter. Sie ist allerdings nicht verheiratet. Und ja, ich verstehe schon, dass Rachel jetzt ein bisschen eifersüchtig ist, gerade weil Ross ja die andere Person auch schon zumindest halbnackt gesehen hat.
Und tatsächlich erklärt sie ja auch, dass eben dieser Punkt, dass sie Stripperin ist, ihrer Meinung nach halt doch nochmal anders zu bewerten ist.
Ja.
Deswegen hier vielleicht dann die Eifersucht ein wenig mehr angemessen ist, zumindest
und,
aus ihrer Sicht.
Ja, und nicht so ausartet.
Ja, das stimmt auch. Also sie hält sich sehr zurück, trotzdem bemerkt es auch Ross und er freut sich tatsächlich auch ein bisschen, als er sieht, dass Rachel eifersüchtig wird.
Ja.
Weil er das dann vielleicht so ein bisschen als Liebesbeweis ansieht, aber ich muss auch sagen, auch das finde ich eher unsympathisch.
Ja.
Weil das ist ja kein schönes Gefühl und darüber freut man sich doch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich dann noch dabei um seinen Partner oder seine Partnerin handelt.
Nein, man versucht doch dann, die Partnerin zu beschwichtigen.
Ja.
Also zum Beispiel zu sagen, nein, aber ich will ja nur dich oder keine Ahnung.
Ja,
aber nicht
oder
so,
mach dir keine Sorgen.
Haha,
oder?
Wie cool, ich gehe jetzt. Nee,
ja.
Sorry, aber das geht halt einfach auch wieder nicht. Und Rachels Strategie ist jetzt, dass sie Ross nochmal leidenschaftlich küsst, damit er sie nicht vergisst.
Was ich nicht so dumm finde.
Ich auch nicht. Wäre, glaube ich, auch meine Strategie gewesen. Und sie ist auch sehr zufrieden mit sich selber. Wie gesagt, die Eifersucht ist hier längst nicht so ausgeartet wie bei Ross. Der wäre wahrscheinlich damit nicht zufrieden gewesen. Aber gut, das Problem ist nur, dass Chandler jetzt wieder Zweifel sieht, indem er sagt, naja, vielleicht hast du ihn auch in Fahrt gebracht. Und jetzt fängt er erst recht das mit der Stripperin an.
Ja, Chandler,
danke, Chandler.
Treibt hier so ein bisschen die Stimmung an, ne? Ja. Was genau zwischen den beiden, also zwischen Ross und der Stripperin jetzt noch passiert, sehen wir in dieser Folge leider nicht mehr. Denn in der nächsten Szene sind wir schon in der letzten Szene dieser Folge und die findet nochmal bei Monikas Arbeit statt. Dort sehen wir, wie Julio mit einer anderen Frau flirtet. Ich muss sagen, leider, ich konnte nicht ganz identifizieren, ob sie auch dort arbeitet.
Ich glaube schon, weil sie trägt so ein Petticoat.
Ja, ne? Also ich würde auch sagen, also anscheinend ist er über Monika schon hinweg und hat sich direkt die nächste geschnappt.
Vielleicht kommt die ja nicht aus den USA.
Ja, genau. Die ist bestimmt keine leere Vase. Doch, jetzt sehen wir eine altbekannte Person wieder und zwar den Chor. Also die vier Männer
ja.
des Chores, eigentlich ursprünglich engagiert für Rachel, kommen hier jetzt in, ja, was ist das eigentlich, in das Schnellrestaurant
ja.
und suchen nach Julio. Er gibt sich dann als dieser zu erkennen und der Chor beginnt zu singen. Und diesmal handelt das Lied davon, dass Julio ein Blödmann ist, dass er sich für super toll halten würde, aber überhaupt nicht reimen kann und auch langsam fett wird.
Und nicht gut im Bett ist.
Genau, aber das mit dem nicht gut im Bett ist auch wieder was, was nur im Englischen gesagt wird. Denn im Deutschen wird halt gesagt, langsam wirst du fett. Und im Englischen wird gesagt, bad in bed.
Oh, ja. Ich hab's wieder mit Unterschieden gekocht.
Aber witzig, dass die dann sich da mehr an dem Englischen orientieren.
Ich gucke im Moment auch Big Bang Theory und auch viel im Englischen mit deutschem Untertitel. Und da ist es tatsächlich mir auch mal aufgefallen, dass so ein paar Folgen, wo ich wusste noch, wie die ungefähr gingen, sich ein bisschen unterscheiden. Also auch im Untertitel. Also, wenn ihr die Serie Friends guckt, guckt sie auf Englisch oder guckt sie nur auf Deutsch und nicht mit Untertitel, sonst wird es komisch.
Ja, wirklich sehr. Monika ist tatsächlich während dieser Szene auch da. Sie hat auch Schicht und wir sehen sie halt, wie sie mit jeder weiteren Zeile dieses Liedes immer strahlender im Hintergrund wird. Also das war genau die Rache, die sie hier jetzt, glaube ich, gebraucht hat, um schnell über Julio hinwegzukommen.
Ich frage mich ja ein bisschen, ob sie die beauftragt hat und auch den Text abgegeben hat oder ob die selber den Text schreiben.
Das mit dem Text habe ich mich tatsächlich auch gefragt und zwar halt auch im Zusammenhang mit Ross. Ja. Es wäre halt noch viel unangenehmer, wenn er auch noch diese ganzen lobenden Worte über sich selbst geschrieben
ja,
hätte.
Ja, das wäre noch unangenehmer, aber von Monika hätte ich den Move noch cooler gefunden.
Das stimmt.
Wenn sie dann auch noch diesen, ja, ich würde mal sagen, poetischen Song selber geschrieben hätte.
Ja, und da hat sich ja die Poesie auch diesmal gereimt.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, das war's schon fast, weil wir haben natürlich noch einen Punkt auf unserer To-Do-Liste, nämlich die Kaffeestatistik.
Genau, und hier hat Ross direkt zu Beginn dieser Folge einen Kaffee getrunken.
Genau, das habe ich auch. Das war's.
Genau. Ja, und damit haben wir einen weiteren Strich in unserer Statistik.
Okidoki, Artischoki.
Falls ihr die einsehen möchtet, immer gerne auf unserem Instagram-Kanal. Dort würden wir uns auch super freuen, wenn ihr uns folgt. Dann kriegt ihr nämlich auch immer die aktuellen Informationen mit, wann eine Folge kommt. Da sind wir nämlich vielleicht nicht immer so regelmäßig unterwegs. Genau, aber folgt uns da gerne und zwar auf podcast-smannycats.
Genau, alternativ, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr natürlich auch die Glocke anmachen, zumindest bei Spotify, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung.
Ding, ding.
Denn ihr könnt es natürlich da hören oder auch auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns auch da, wenn ihr uns bewertet, uns Sterne gebt oder uns einfach weiterempfehlt.
Ja, aber ich würde sagen, am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr einfach nächste Folge wieder einschaltet. Und bis dahin
bleibt Unagi.
Okay, so you know what I just heard? Blah, 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 blah.